New Travel Minds, der Tourismus-Podcast der New Travel League für bessere, reflektiertere und profitablere Lösungen in der Travel-Industrie. Mit den Hosts Claudia Freimuth und Carsten Fischer und spannenden Gästen.
Mein lieber Hans zu Nieden, ich freue mich ja so sehr, mit dir plaudern zu dürfen für die nächste halbe Stunde. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast New Travel Minds Podcast. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich kommen darf. Ich hatte gedacht erst, das wäre nur akustisch und dann hätte ich natürlich noch mehr Rouge aufgelegt, aber gut, dann ist es halt auch mit Bild.
Aber ich finde, dein schöner Park im Hintergrund glänzt wunderbar. Das passt zu deinem grünen Hemd, alles fein.
Hauptsache, ich werde gelobt, egal warum.
Genau, das fühlt sich gut an. Ja, du, die Zuhörer und Zuschauer sind ja viele Touristiker und du bist ja nun der Touristiker schlechthin, ein Vorzeigeobjekt, wo wir gerade bei dem Lob sind, nicht wahr? Nächstes Jahr hast du sogar mit Phoenix Reisen Jubiläum, 50-jähriges. Da habe ich gerade schon gesagt, Mensch, schade, dass wir nicht 2023 haben, dann können wir jetzt hier schon mal vorfeiern, aber vielleicht können wir ja auch 2022 vorfeiern. Und ich finde das eine Meisterleistung und ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen so, was du sozusagen als Lebensprojekt auf die Beine gestellt hast und ja durch viele Höhen und Tiefen gegangen bist. Wahrscheinlich, nehme ich mal an, ich weiß gar nicht, ob die knapp 50 Jahre auch viele Tiefen hatten, auf jeden Fall garantiert auch als Unternehmer, besonders wahrscheinlich jetzt in den letzten 2 Jahren. Und ich freue mich sehr, dass wir sozusagen deine Essenz und deinen Spirit und deine Erkenntnisse des Lebens hier mal teilen können. Also das wäre zumindest mein Wunsch. Hast du darauf Lust?
Erstens bin ich sehr skeptisch, wenn einer anfängt von Lebenswerk zu reden. Dann kommt kurz darauf normalerweise die Beerdigung oder Ähnliches.
Ach so, okay.
Und zweitens ist es tatsächlich so, dass ich in den Jahren eigentlich immer viel Spaß hatte und nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwas Lebensmäßiges plane, sondern jeden Tag was angefangen habe, was möglichst den nächsten Tag überleben sollte.
Genau, und das ist, glaube ich, schon, da sind wir schon wunderbar bei einer Essenz oder bei einem, ich sag mal, einem Hack, wie es so neudeutsch oder neumodern heißt, einfach das zu tun, was einem Spaß macht und eben sehr authentisch zu sein in dem, was man tut. Und ich glaube, dafür stehst du ziemlich stark mit deiner Persönlichkeit, weil du eben auch kein Blatt vor den Mund nimmst und einfach das tust und machst und sagst, was du für richtig hältst.
Ja, und jetzt könnte man natürlich noch dazu sagen, dass ich das natürlich versuche zu machen, nachdem ich mich vorher mit anderen qualifizierten Leuten beraten habe. Also dieses, so ich tue, was ich für richtig halte, klingt so irgendwie, der macht immer, was er will. Ne? Das mag im Endeffekt stimmen, aber ich meine es in der Regel auch vorher vernünftig zu besprechen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und wenn du, Entschuldigung, wenn ich das trotzdem nochmal aufgreife, aber so auf die letzten 49 Jahre zurückblickst, was wäre denn sozusagen die Essenz, was du dem Unternehmern und der Touristik auf den Weg bringen möchtest, um gleich von vornherein schon in den Pool zu springen der Erkenntnisse?
Also man muss jeden Tag probieren, wie gesagt, dass es am nächsten Tag noch weitergeht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was ich sehr wichtig finde, dass man bei allem, was man macht, auch die Konsequenzen für das, was man so für die nächsten Monate, Jahre plant, ein bisschen mit einbezieht und sich überlegt, will man das auf Dauer oder will man das nicht? Und das Dritte ist, das kommt dann, wenn man dann irgendwann ein bisschen älter ist und die Leute immer schon was von Nachfolge und wer macht das denn weiter und wie wird es gehen? Dann ist einfach die Frage die oder die Antwort auf die noch nicht gestellte Frage die, man muss sicher seinen Kollegen auch das Recht geben, mal einen Fehler zu machen. Also den habe ich auch viel machen dürfen und da hat mich keiner rausgeschmissen. Und dasselbe gilt meiner Meinung nach für jeden klugen Unternehmer. Er muss eben sehen, dass man im Leben Dinge unter Umständen hätte besser machen können im Nachhinein gesehen. Aber das muss man dürfen und man muss auch dann sehen, wie man, wenn mal irgendwas ein bisschen daneben gegangen ist, das gemeinsam wieder hinkriegt.
Ich habe irgendwo gelesen, mit Herz und Verstand, dafür steht Hans zu Nieden zum einen. Und auch wer bei euch anfängt, bleibt bis zur Rente. Das passt ja so ein bisschen damit einher, dass du auch Fehler zulässt. Das hört sich ja sehr menschlich an. Wie machst du das?
Also ich bedanke mich für das Herz sowieso, aber auch für den Verstand. Wollen wir sehen, ob das stimmt. Es ist richtig, bei uns geht sehr selten jemand weg. Allerdings muss ich sagen, das ist in der letzten Zeit durchaus ein bisschen anders geworden. Wenig anders, aber doch etwas. Für uns gab es das früher gar nicht. Inzwischen muss man sagen, einerseits haben wir eben mehr Leute. Wir haben ja jetzt so um die 120 hier. Und andererseits ist natürlich so, dass manche auch einen klaren Karriereweg vor sich haben. Und den, muss man offen sagen, kann man bei Phoenix schlecht machen, weil wir erlauben und verlangen von Anfang an kompetentes Mitarbeiten. Und das wird im Laufe der Jahre dann nicht so sehr viel anders.
Aber kompetentes Mitarbeiten und Karriere machen, also ich sage mal, ein paar Stellen gibt es ja schon, die man irgendwie erklimmen kann. Was meinst du da genau?
Also erstens, die paar Stellen sind relativ beschränkt. Also noch mache ich die Geschäftsführung mit hier und der Benjamin und der Jörg Kramer auch. Und so viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Man könnte sogar sagen, brauchen wir eigentlich den Soliden noch. Ne? Aber natürlich ist es so, dass, was weiß ich mal, unser Direktor See oder unsere Abteilungsleiter in den, was weiß ich, in der Reservierung oder in bestimmten Bereichen, die sind ja nun mal da. Und die sind aber auch nicht da in dem Sinne, die sind die Chefs und die anderen sind die Sklaven, sondern das merkt man eigentlich normalerweise kaum. Es ist so, dass aber heute oft die Tendenz da ist, dass Leute so einen vorzeigbaren Titel haben wollen. Mhm. Ich habe immer noch zwei Arten von Visitenkarten. Früher hatte ich nur eine. Früher stand auf meiner Visitenkarte nie Geschäftsführer drauf, weil ich dachte, ich bin bei Phoenix Reisen und jeder hatte eine Karte, da stand der Name. Dann habe ich aber durchaus im Laufe der Jahre gemerkt, dass eben viele wollen da was lesen. Und inzwischen wollen eben auch viele, vielleicht jüngere Leute, auch unbedingt, dass man da vorher, was weiß ich, Senior Vice President oder wie immer das dann heißt. Ich verstehe bis heute nicht, was das ist. Aber viele wollen da irgendwas stehen haben. Mhm. Und viele meiner Kollegen, die da nichts stehen haben, machen tolle Arbeit und machen die sehr verantwortungsvoll und auch sehr, sind auch für den Bereich zuständig und die würden woanders, Gott weiß wie, heißen. Bei uns heißen sie eben auch immer mit Vornamen. Bei manchen weiß ich inzwischen nicht mal mehr den Nachnamen, weil das kommt hin und wieder mal neue. Aber das ist eigentlich der Stil bei uns. Aber es gibt immer mehr durchaus heute Leute, die wollen den Beweis kriegen für das, was sie sind. Und das soll auch bitte irgendwo außen stehen.
Es waren die letzten beiden Jahre natürlich Ausnahmesituationen. Und wenn man jetzt mal an die Zeit davor denkt, würdest du es benennen können, was es ist, warum die Mitarbeiter und die Menschen sich bei euch so wohlfühlen?
Weil wir einfach ein normales, sehr persönlich orientiertes Unternehmen sind. Also es fängt damit an, dass wir uns alle duzen. Da haben wir am Anfang die Leute gesagt, das kannst du machen, wenn du nur 4 oder 5 bist. Ne? Und ich sage da immer, nein, es geht dann, wenn es alle tun. Nicht erst dann, wenn der Chef mit der Sekretärin geschlafen hat. Das ist nicht der Maßstab. Ne? Und wenn man das so macht, dass das Du eben nichts anderes als im Englischen das You ist, und wenn das nicht Hierarchiedenken ist, dann geht das. Und es geht in vielen anderen Bereichen. Bei uns, wir haben keine Arbeitszeiterfassung. Jeder kommt und geht, wann er will. Und wenn es dann mal sein mag, dass irgendwann einer vielleicht ein bisschen zu oft kommt oder ein anderer vielleicht etwas seltener kommt, dann ist das in der Regel im Kollegenkreis so, dass die sagen, man bleibt doch mal lieber ein bisschen länger zu Hause. Vielleicht auch sogar kannst du morgen mal ein bisschen früher kommen. Also das ist eigentlich so, wie früher habe ich immer gesagt, wie es in der Familie ist, ne? Wie es am Bauernhof ist. Wenn Heu gemacht wird, arbeitet man bis abends um 10 und im Winter, wenn nichts zu tun ist, sitzt man und spielt Schach.
Dann hast du eigentlich durch Vorleben diese Kultur geschaffen, hört sich für mich so an.
Also nicht durch Vorleben, das würde ja bedingen, dass man es plant, sondern so ist es eben.
Ja, das ist ein schöner Satz. Das könnte der Titel werden. So ist es eben. Sehr gut. Und jetzt habe ich auch, ich sag mal so, der Fokus hat ja einen Bericht gebracht. Ihr selber habt ja auch ein paar Informationen auf der Website. Das heißt, viele Eckdaten auch von den letzten 2 Jahren und so kann man nachlesen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr die Geheimnisse von Hans Soniden erfahren. Wie zum Beispiel, wie kam es denn dazu, dass du auch in Richtung Spende gegangen bist? Also bei Miserior ist ja das bei dir ein großer Part auch im Leben, dass du sagst, hey, ich möchte auch zurückgeben. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil ich finde, heutzutage ist die Zeit einfach auch reif, irgendwie ganzheitlich zu schauen und nicht nur auf seinen eigenen Schreibtisch zu schauen, sondern auch zu gucken, so was kann ich eigentlich zurückgeben, wenn es einem gut geht. Ne? Wie ist denn da wie ist das entstanden? Wie hast du Carmen kennengelernt und Carmen Nebel und dann habt ihr gedacht, Mensch, spende doch mal Miserio oder wie ist das zustande gekommen?
Also erstmal bin ich natürlich froh, dass du mich verstehst. Es gibt also eine Frau, die mich versteht. Wunderbar, danke schön.
Monika bestimmt auch. Monika
ja,
bestimmt
ja, gut, aber die gibt es natürlich nicht zu. Ne?
So.
Nein, also ernsthaft. Ich bin ja nicht irgendwann zum Miserio gegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt hier einen Haufen spenden, sondern ich bin tatsächlich als Kind, war ich Messdiener und dann sammelte man einmal im Jahr, gab es eine Kollekte für Miserio und ich fand das Ziel, was die machen. Miserio ist ja bewusst nicht klerikal. Miserio ist völlig egal, welche Religion das ist, sondern die arbeiten da, wo es nötig und sinnvoll ist. Und das hat mir immer gut gefallen. Ich habe da damals, was weiß ich mal, 50 Pfennig Taschengeld reingegeben. Und dann, als es dann irgendwann ein bisschen besser war, bin ich irgendwann, habe da auch mal ein paar größere Beträge gemacht. Und irgendwann kamen die Miserio-Leute zu mir und sagten, ob sie das, es gäbe da so eine Fernsehsendung, und ob sie das da sagen dürften, weil sie erwarten würden, dass das vielleicht den einen oder anderen motivieren könnte, das auch zu tun. Und dann wollte ich das eigentlich nicht, weil ich das eigentlich nicht gerne in die Öffentlichkeit bringe. Dann habe ich aber zugestimmt. Dann war der nächste Schritt, ob ich doch bitte mal in die Sendung käme. Und dann habe ich das auch gemacht. Heute noch sage ich, der Grund ist ganz einfach. Die sagen, die zaubern mich aus dem Hut in dem Moment, wo vielleicht das Spendenvolumen ein bisschen sinkt. Und dann komme ich da und gebe eine große Spende. Und das motiviert tatsächlich sehr viele Leute. Ich habe also das Schönste mal erlebt von der Ehefrau eines Chefs einer großen deutschen Fluggesellschaft, die mich irgendwann anrief und sagte, du, ich habe dich da gesehen und ich habe das auch gemacht für Miserio. Ich wusste nicht, wie die Firma hieß, Miserio, aber Hauptsache, sie hat das Geld gegeben. Und das finde ich auch immer, wenn mich Leute fragen, wofür und was und so, sage ich immer, ich mache es gerne für Miserio, weil ich glaube, die machen gute Arbeit. Ist aber egal, wenn einer seinem Nachbarn hilft oder Ärzte ohne Grenzen oder Gott weiß was, dann ist das eigentlich wurscht. Hauptsache, man tut irgendwas. Und dazu möchte ich eigentlich immer wieder jeden bitten und auffordern.
Ja, schön. Ist es denn, dass du selber mal, also dass du selber eine Erfahrung gemacht hast, dass du da so einen emotionalen Link zu hast oder bist du damit einfach groß geworden oder was ist so der Hintergrund, was ist deine Essenz?
Also sagen wir mal, erstens, von denen habe ich noch nie was gekriegt. Das ist nicht so, dass ich denen jetzt was zurückgeben will. Ne? Aber ja, es ist richtig. Ich bin Schüler in einem Internat gewesen bei Jesuiten. Und da bin ich, es war übrigens so, das war natürlich katholisch, aber da brauchten wir sonntags nicht mehr in die Kirche zu gehen. Die waren da sehr liberal. Wenn ich nach Hause in die Ferien kam, musste ich gehen, weil die Diskussion mit meinen Eltern wäre viel zu lange gewesen. Und auch heute noch ist das, was Miserio macht, finde ich wirklich in der Breite eine sehr gute Arbeit. Ich muss immer wieder ein Beispiel bringen. Es gab mal irgendwann, ich bin ja auch in so einer Zentralstelle für Entwicklungshilfe mit drin und da wurde dann diskutiert, weil wir ein Projekt förderten in Palästina, wo so ein Schulsystem aufgebaut werden sollte. Und dann sagte da jemand, es soll das heißen, wir finanzieren hier Koranschulen. Und dann haben wir gesagt, nein, Koranschulen nicht, aber zweifelsohne eine mohammedanische Schule. Und das ist auch gut so, weil wir müssen sehen, dass die auch andere Dinge erleben als das, was sie nur von ihren Leuten da gesagt kriegen. Und da meine ich, eigentlich immer ist es so, dass man da, wo man mal anfängt, was Ordentliches zu machen, da hilft es manchmal. Ich sage auch immer, wenn mir Leute sagen, ich spende nur da, wo 100% bei dem Empfänger ankommt und nichts in die Verwaltung geht, sage ich immer, und ich spende gerne, wo es Geld in die Verwaltung geht, weil es ist wichtig, dass da gute Leute sind, die gut arbeiten. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt sage, nein, ihr müsst das nur dahin tun. Wenn jemand sagt, ich möchte, dass jeder Cent, den ich gebe, auch bei den armen, weisen Kindern ankommt, wunderbar, soll er machen. Ja. Ich finde, wenn da jemand finanziert wird, der durch Indien fährt, mit einem Jeep und mit einer vernünftigen Ausrüstung und dafür sorgt, dass die Leute jeweils 400, 500 Euro kriegen, um einen Brunnen bauen zu können, dann, und der kostet von mir sogar 5.000 Euro im Monat, weil ein vernünftiger Mensch will Geld haben dafür, für die Arbeit. Und wenn ich nur die nehme, die es aus für Gottes Ruhm tun, dann habe ich nicht immer die Besten. Und deshalb finde ich es gut, dass da vernünftig gearbeitet wird. Und ich finde auch, es darf Verwaltungskosten kosten. Es muss sie sogar kosten, wenn sie ordentlich, sinnvoll und preiswert investiert sind. Mhm. Dann ja.
Okay, verstehe. Und das ist ja für mich auch also eine Sache, also zu spenden und eben auch an andere zu denken und eben zurückzugeben, ist für mich auch eine Sache, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also neben seiner Arbeit eben sich halt auch noch weiter zu engagieren. Das ist ja auch sozusagen so das, was ich sehr liebe und was mich auch wach hält und aktiv hält. Gibt es zusätzlich eigentlich noch Bereiche, die man gar nicht so weiß? Weil ich meine zu erinnern, dass, warst du nicht mal in der Baubranche irgendwie unterwegs? Oder habe ich das geträumt?
Also ich kann deine Träume nicht übersehen. Was richtig ist, ich habe tatsächlich einen Haufen gebaut. Aber nicht, ich bin nicht in der Baubranche, sondern ich habe früher viel Wohnungsbau gemacht und auch irgendwo mein Museum oder auch übrigens eine Touristikuni, aber nur so, ja, in Bad Honnef, das ist aber nur so, dass ich die Immobilie da gebaut habe und die dann vermiete.
Okay, und wie kam das dann zu, also hast du erst Phoenixreisen und bist dann in diesen Immobilienbereich gegangen? Oder?
Ja, also ich bin nicht im Immobilienbereich, sondern ich habe Phoenixreisen aufgemacht und ich sage heute noch, meine größte unternehmerische Leistung im Leben war, dass ich damals die Sparkasse überzeugen konnte, mir einen Kredit zu geben, was sie übrigens nicht freiwillig getan hatten. Ich hatte dann, was weiß ich, 5.000 Kredite und irgendwann waren wir bei minus 10.000 und dann musste ich denen sagen, also Leute, entweder macht ihr mir heute den Laden zu oder ihr gebt noch 5 dazu. Und das ist gelungen auf Dauer und da habe ich wirklich, finde ich, es ordentlich gemacht. Danach, als es dann irgendwann besser wurde, habe ich dann natürlich auch irgendwann gedacht, was mache ich und wie investiere ich was und habe dann mal eine Wohnung gebaut irgendwo oder ein Haus und das wurde dann langsam aber sicher mehr. Und ja, das ist eben aber eigentlich, wie heißt das so schön, zur Vermögenssicherung.
Und bringt mich zu dem zu der Information, die ich auch gelesen habe, Eigenkapitalquote bei 60%. Wie schafft man sowas? Ich meine, außer vielleicht die letzten 2 Jahre irgendwie ausgeklammert. Aber ich sag mal, das ist ja schon auch eine Kunst in der Touristikbranche, die ja nun auch nicht so, ich sag jetzt mal, verdienstintensiv ist. Also man hat ja gewisse Margen, aber da muss man ja schon ausgeschlafen sein, um diese Eigenkapitalquote zu erreichen.
Also erstens ist ganz einfach, ich nehme kein Geld aus der Firma, außer meinem normalen Gehalt. Und alles wird immer investiert. Und das führt eben dazu, dass wir tatsächlich eine gute Kapitalquote haben. Das führt übrigens dann auch mal, da bin ich auch der Meinung, wenn wir mal irgendwo, wir haben ja dann für Reedereien schon mal Schiffe finanziert. Und weil ich sage, ich will sicher sein, dass dieses Schiff auch auf Dauer so fährt, wie wir es wollen. Und da bin ich immer der Meinung, dass wenn ich einen Kredit von jemand kriege, von der Bank zum Beispiel, dann bürge ich dafür persönlich, weil ich der Meinung bin, warum soll mir jemand Geld leihen, wenn ich nicht mal selber glaube. Und das führt dazu, dass man dann auch etwas günstigere Konditionen bekommt. Manchmal übrigens hat es dazu geführt, dass so Schiffsfinanzierungsbanken, die wenden sich dann angeekelt ab, weil da wollen das Management dieser Leute ist nur gewöhnt, mit jemandem zu reden, der in erster Linie auch den eigenen Vorteil sieht. Und das ist denen fast suspekt. Aber da ist es so, dass wir einfach wirklich das Geld zusammenhalten. Wir geben das Geld aus, was sein muss, wenn es auch mehr ist als das, was wir geplant haben. Und wir geben das, was nicht sein muss, nicht aus. Also mein Auto ist 26 Jahre alt, es fährt wunderbar. Ich bin da sehr zufrieden mit und sehe keinen vernünftigen Grund, morgen neu zu kaufen. Unsere Schiffe sind neuer und jedenfalls die meisten. Und wir investieren da ständig in Upgrades und das zahlt sich aus, weil der Kunde weiß, dass er eine gute Qualität kriegt.
Ja, okay, cool. So dass du auch zum Beispiel, ich glaube, in einer Verhandlung mit einer Bank sogar 0% Zinsen irgendwie herausgearbeitet hast. Also
tatsächlich mal einen Kredit von der Commerzbank bekommen mit 0% Zinsen.
Das ist ja krass.
Also ja, das ist allerdings, muss man sagen, das ist gewesen in der Zeit, als man normalerweise darauf 0,5 zahlen musste, wenn man es auf die Bank gelegt hätte. Was übrigens dann passierte, weil ich habe den Kredit genommen, damit wir liquiditätsmäßig wirklich immer auf der sicheren Seite sind. Wir sind eine der wenigen, manchmal habe ich sogar gedacht, der einzige Veranstalter, der immer sofort alles Geld zurückgezahlt hat. Wenn ein Kunde auch in der Zeit, als wir beginnend Pandemie natürlich nur Stornos hatten, haben wir immer sofort, wenn einer Geld haben wollte, sofort bezahlt. Mhm. Und diese Basis habe ich dann auch gesehen. Es ist auch manchmal gut, man hat mehr Geld, als man braucht. Das war, früher war ich da der Meinung, lieber macht man das immer so mehr oder weniger plus minus null und nimmt sich keine Kredite. Dann habe ich aber irgendwann gesehen, lieber nimmt man den Kredit jetzt und kriegt ihn sehr günstig, als dass man wartet, bis man ihn braucht und sehr viel mehr bezahlen muss.
Und das zeigt ja auch wiederum deine Haltung zu Kundenservice. Was können wir da noch von dir lernen? Also das ist das eine, zum Beispiel zu sagen, ohne Murren einfach das Geld auch zurückzugeben und ohne irgendwie großartig Komplikationen zu schaffen. Was würde ich so sagen, ist euer Geheimrezept in Bezug auf Kundenbeziehung oder Kundenservice?
Also wir haben immer so ein Schlagwort, bei uns ist der Kunde nicht König. Bei uns ist er der, der unser Gehalt zahlt. Und das wissen wir. Mhm. Und deshalb versuchen wir uns ordentlich zu benehmen dem Gast gegenüber. Wir behandeln den einfach so, wie wir auch gerne behandelt werden möchten. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir in der Corona-Zeit immer alle hier waren. Es gab eine Zeit lang Kurzarbeit, wo natürlich dann weniger hier waren. Aber es war so, dass wir immer genug hatten, die am Telefon und per Mail und so mit unseren Gästen kommunizieren konnte, übrigens auch mit den Reisebüros natürlich. Ein Problem war dann irgendwann, dass man die Reisebüros nicht mehr kriegte, weil die Laden zugemacht haben und oder eben vorübergehend zugemacht haben. Aber das ist von der Art, wie wir mit unseren Gästen umgehen, so, dass wir glauben, dass die Gäste akzeptieren, dass wir sie als unseren, wirklich als den, der unsere Gelder bezahlt, aber auch den, den wir gerne langfristig behalten möchten haben. Mhm. Aber der Kunde ist, wie gesagt, nicht unser König und Sklavenhandel ist abgeschafft. Also es gibt auch durchaus irgendwann einen Moment, wo wir sagen, bis hierhin gehen wir gerne mit, darüber hinaus bitte nicht. Und wenn Sie das brauchen, buchen Sie bitte woanders. Mhm. Wir haben auch schon Hausverbote erteilt in solchen Fällen.
Okay, ja gut, das man muss aber manchmal Grenzen setzen. Ne?
Ja.
Und apropos so die jetzige Zeit, was ist gerade so der Status quo oder vielleicht auch der Plan oder vielleicht gibt es ja auch keinen Plan, aber ich bin mir sicher, es gibt einen Plan, was Phoenix Reisen anbelangt.
Also der Plan, als wir mit den Schiffen anfingen, mit der Maxim Gorki 1988, haben wir ja ein paar Kollegen von Neckermann bekommen und dann war die erste Saison so relativ durch. Und dann kamen von diesen Neckermann-Kollegen ein paar und sagten, hier, wir haben noch in dem Etat was, wir können das noch ausgeben. Und ich war seitdem verrückt. Das Geld, was wir ausgeben müssen, geben wir aus. Und das, was wir nicht ausgeben müssen, sparen wir. Mhm. Und ob das in irgendeinem Etat mal geplant war oder nicht, ist völlig wurscht. Und wenn wir mehr ausgeben müssen, dann geben wir mehr aus. Aber es ist eben nicht so, dass wir planen. Ich habe immer gesagt, die Zeit der 5-Jahres-Pläne ist, glaube ich, mit der DDR untergegangen. Wir versuchen einfach jeden Tag, das so optimal zu machen, wie wir glauben, dass es sein muss. Das kann sich sehr schnell ändern manchmal. In Corona-Zeiten hat sich das sehr schnell geändert. Und die Kontinuität, die früher sicher leichter war, ist heute ein bisschen schwerer. Aber es geht. Und es geht so, dass wir einfach wissen, wir wollen weitermachen. Das habe ich auch immer meinen Kollegen gesagt. Wir haben ja niemanden hier entlassen in der Corona-Zeit, sondern alle sind bei uns geblieben. Und wir wollen so, wie wir jetzt sind, auch gerne die nächsten 20, 30 Jahre weitermachen. Also kann ich nicht sagen wir, sondern die, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich dann immer noch dabei bin. Aber es ist uns wichtig, und zwar ist das eine Einstellung, die ja nicht ich habe, sondern die hat ja Benjamin und Jörg und fast alle meine, oder ich glaube alle meiner Kollegen auch, sonst wären sie nicht bei uns. Und das werden wir so wollen wir weiterarbeiten, so wollen wir es auch nach außen deutlich zeigen. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Wir hatten eine Galareise mit der Amadea. Die war 250 Jahre Beethoven. Da sollte ja 2020, Beethoven ist, manche wissen das, ein Bonner, ne? Also ein Kollege von uns hier, ne? Bonn geboren. Und diese Beethoven-Reise, die haben wir 2018 ausgeschrieben. Die war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Dann haben wir sie natürlich absagen müssen für 2020. Und haben die in 2022 nachgeholt. Und das war jetzt. Und ich konnte leider nur ein paar Tage dabei sein, weil vorher meine Schwägerin zum zweiten Mal geheiratet hatte. Da musste ich hin. Und da war irgendwann, da war so schön, dass dann wirklich 7, 8 Gäste in der Schlange vor mir standen und sagten, wir möchten uns bedanken, dass sie uns diese schöne Reise ermöglicht haben. Also das sind Momente, wo man sich wirklich freut. Und die haben da viel Geld bezahlt. Ich muss sogar zugeben, wir haben da was dran verdient.
Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Nein, nein.
Wie sieht denn momentan dein Leben aus? Hast du gesagt, Mensch, ich will weiterhin irgendwie 5 Tage die Woche da sein? Sagst du, hey, ich möchte jetzt mit Monika einfach ein bisschen mehr reisen? Wie sieht das Leben momentan von Hans aus?
Also ich habe immer schon gesagt, auch früher, wenn dann so Kollegen kamen oder Freunde aus der Studentenzeit, du hast gut, du bist selbstständig, du kannst mit 40 aufhören oder du kannst mit 50 aufhören oder mit 60, das wandelt ja so mit. Da habe ich immer gesagt, der einzige Grund, warum ich 16 Stunden am Tag arbeite, was damals so war, und das noch 7 Tage die Woche, der ist der, dass ich, wenn ich dann irgendwann 60 oder 70 bin, mir selber überlegen kann, wie lange ich arbeite. Und dass ich da noch hingehen kann. Okay, dann freue ich mich, dann komme ich ins Büro. Und vielleicht sagen die, na, da kommt der Zeniden schon wieder. Ne? Aber sie sagen es leise. Und bisher meine ich auch, sie sagen es noch nicht. Das heißt, ich habe wirklich gute Kollegen, die perfekte Arbeit machen. Und ich sage immer, der wesentliche Punkt ist, Phoenix muss auch laufen, wenn ich nicht da bin. Das habe ich früher gesagt. Heute sage ich so, okay, Phoenix muss auch sogar dann laufen, wenn ich da bin. Ne? Die machen die Arbeit sehr ordentlich und ohne, dass ich da bin. Aber ich bin halt viel da, werde auch sicherlich bei vielen gefragt und bei einem kann ein oder anderer kann ich auch noch einen guten Rat geben. Mhm. Und also es macht Spaß, ich gehe da gerne hin und bin allerdings auch jetzt durchaus mal mehr für ein paar Tage weg und auch mal für 2, 3 Wochen.
Ja, sehr schön.
Aber es ist ja so wie jetzt. Ich meine, man hat sein iPad dabei und letztes Jahr bin ich mal vom Fahrrad gefallen und habe dann ein paar Monate, ich hatte mir das Becken gebrochen. Jedem kann ich nur raten, brecht euch, was ihr wollt, aber nicht das Becken, das ist unangenehm. Und dann habe ich halt im Krankenhaus gelegen und später zu Hause und habe meine Videokonferenzen eben aus dem Bett gemacht. Das geht auch.
Da haben wir ja gelernt in den letzten 2 Jahren. Ja, sehr cool. Und nochmal ganz zurück, nochmal einen Sprung, weil mir das gerade so einfällt, die Idee eigentlich, Phoenix-Reisen zu erfinden beziehungsweise ins Leben zu rufen, wie kam die denn? Hast du, also A, wie alt warst du? Das will ich jetzt gar nicht nachrechnen, aber im Sinne von, hast du studiert und während des Studiums fiel es dir ein oder was war sozusagen der
Nein, ich habe angefangen zu studieren. Das war ganz witzig, ich wollte immer Jurist werden, ich wollte immer Anwalt werden.
Ach, daher kennst du Monika.
Und dann, nein, gar nicht. Dann bin ich kurz vor dem Abi von der Schule geflogen, aus meinem Internat, und habe deshalb in Köln plötzlich ein sehr gutes Abi gemacht, womit ich nicht hätte rechnen können, und kriegte einen Studienplatz für Psychologie und habe das dann angefangen. Und aber weil mich Jura interessierte, auch das. Dann habe ich noch parallel Zivildienst gemacht und habe parallel in einem Studentenverlag gejobbt und habe den eine Reiseabteilung aufgebaut.
Ah.
Meine Qualifikation dazu lag darin, dass ich schon mal gereist war. Und das ging aber halbwegs ordentlich über 2 Jahre. Und dann irgendwann sah ich, dass ich das wahrscheinlich auch alleine könnte. Und dann habe ich Ende 73 eben Phoenix aufgemacht. Mhm. Wir haben damals Prag, Budapest, Istanbul Kurzflugreisen gemacht. Wir waren in Deutschland marktführend bei Kurzflugreisen. Das gab es ja fast noch nicht. Mhm. Und dann kam eben irgendwann auch mal die See dazu, 1988. Und so hat sich das eben jeden Tag irgendwie weiterentwickelt. Aber es war nie so, dass ich dir hätte sagen können, was wird in 5 Jahren sein. Heute sage ich auch immer jedem, der bei uns anfängt, weil bei uns hat ja keiner einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Und würden wir auch, also jeder kann ja darauf bestehen und würde ihn dann kriegen, aber was schreibt man da rein? Ne? Und da sage ich immer, machst deinen Job, und wenn wir morgen sehen, dass das, was wir machen, nicht mehr funktioniert, dann machen wir Baggerfahrten in die Eifel und du machst einen Baggerführerschein. Und das gilt für jeden von uns. Und das ist eben so, dass wir natürlich jetzt in der Größenordnung, die wir machen, ich meine, wir haben mal jetzt in den letzten Jahr vor Corona 450 Millionen knapp Umsatz gemacht, und da kommt natürlich eine gewisse Kontinuität in das Ganze, aber sie ist so, dass tatsächlich jeder weiß, wenn es morgen anders wird, tun wir was anderes.
Ja, spannend. Und das heißt, also vielleicht mal eine Sache nochmal mit bezogen auf erst die Kurzreisen hin zu Seereisen. Wie war das? Hast du auf einmal ein Schiff, warst du selber auf dem Schiff oder wie war die Initialzündung, dass das auf einmal Schiff wurde?
Ich fand Kreuzfahrten furchtbar, wie kann man sowas tun? Und dann habe ich bei uns im Haus unsere Freundin Maggie, die hat früher für Neckermann gearbeitet, war da Reiseleiterin und hatte von zu Hause aus das Künstlerprogramm für Neckermann gemacht. Die kam dann eines Tages und sagte: Hans, übrigens, Neckermann gibt die Maxim Gorki ab. Da habe ich gesagt: Maggie, guck mal, wir heißen Phoenix Flugreisen, hießen wir damals. Und gut, wir haben dann den Namen geändert, den Phoenix Reisen, und haben dann eben ab 88 eben auch die Kreuzfahrten dazu genommen. Dazu muss man sagen, ich bin da mal dahin, nach Bremerhaven, habe mir dieses Schiff geguckt. Ich war vorher mal auf der Orient Express, das war so ein Schiff, das fuhr immer Wochenturnus von Venedig, Istanbul, Izmir, glaube ich, Kuşadası oder so und dann wieder zurück. Und das haben wir benutzt ab und zu, wenn wir auf unseren Istanbul-Chartern Empty Legs hatten. Ja, dann kriegten wir keine Hinflüge oder keine Rückflüge, dann haben wir die auf diese Fähre da gesetzt, dieses Schiff. Und war übrigens ganz witzig, das fuhr nach Venedig. Und Venedig hatten wir als Leistung Ankunft, Koffertransfer zum Bahnhof und vom Bahnhof aus Rückfahrt nach Hause. Nur der Transfer des Koffers, sonst nichts. Das war teurer als in Istanbul 2 Nächte mit Frühstück und Transfers. Also das war eine ganz andere Zeit. Das hatte ich vorher mal gemacht, aber eben nicht als Kreuzfahrt. Ja, dann haben wir mit der Maxim Gorki angefangen. Mein erstes Gespräch dann, ich hatte mir die geguckt, die Maxim, und fand das eigentlich ein schönes Schiff. Und der Kapitän war Vitali Grichin, war ein netter Mann. Und wir haben dann ein bisschen, wir verstanden uns auch ganz gut. Offensichtlich hat der auch in Moskau dafür gesorgt, dass die mal mit mir sprachen. Aber ehrlich gesagt, ich bin dann nach Moskau geflogen und hatte einen Termin. War aber nicht sicher, ob die, wenn ich da hinkomme, sagen: Izvinite, ja nicht bei Mayo, wer sind Sie? Nie gehört. Aber die haben tatsächlich mit mir geredet und dann haben wir sowas haben gesagt: Wenn wir einen Vertrag machen würden, dann würden wir ihn so machen. Und waren in 3 Stunden durch.
Krass.
Und die haben aber gesagt: Ob, wüssten sie nicht, das musste Ministerium hier, Ministerium da entscheiden. Gut, dann sind wir nach Hause und natürlich nicht ohne noch vorher ordentlich in der Kneipe zu sitzen und Wodka zu trinken, ne? Und, aber dann nach Hause. Und dann hatten wir ein Date, bis wann die uns Bescheid geben sollten, ob wir das Schiff kriegen sollten oder nicht. Und dann war dieses Date und wir hatten natürlich einen Mordschiss, weil damals sagten alle, für eine Kreuzfahrt muss man mindestens 2 Jahre Vorlaufzeit haben. Ne? Und wir hätten die im August, war das in Moskau, und wir hätten sie ab Dezember fahren müssen. Und naja, dann sollte die, glaube ich, irgendwie Ende August oder so zusagen. Und dann kam die Zusage nicht. Und dann habe ich denen geschrieben, also entweder bis morgen oder gar nicht. Ne? Und dann kam die am nächsten Tag bis 18 Uhr nicht. Und dann haben wir im Büro eine Flasche Shampoos, wir sagen immer Puffbrause, ne? Eine Flasche Shampoos aufgemacht und haben darauf angestoßen, dass dieser Kelch an uns vorübergegangen war. Und dann kam der Telex, damals noch per Telex, ging der Telex los und: Hans, please get ready to receive our confirmation. Das war so.
Und dann habt ihr den Wodka aufgemacht.
Dann haben wir, nein, wir haben weiter das getrunken. Wir hatten kein Wodka. Aber es war so, dass wir wirklich dann gesagt haben: Na gut, da müssen wir dann anfangen. Ne?
Ja.
Es war noch so nett, auch damals war ja Neckermann, hatten die bis dahin ja gehabt. Und Neckermann ist ja weg, deshalb kann man ja inzwischen da offen drüber reden. Also bin ich dann natürlich irgendwann, ich hatte auch Schiss. Ich meine, dieses Schiff kostete mehr an Charterrate, als wir Umsatz machten bis dato. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du mal zu Neckermann. Und dann bin ich, damals war das Beser, bin ich zu Beser gegangen und habe gesagt: Also hier, ne, wir haben das jetzt, den Vertrag und so. Aber wenn Sie das eigentlich nur gemacht haben, um den Preis zu drücken, ne, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und wenigstens würde ich aber gerne meine Reisekosten für Moskau zurückhaben. Ne? Und dann haben die gesagt: Ja, sie würden da mit uns planen und überlegen, aber könnten erst dann und dann sagen. Und dann haben wir angefangen, ein Prospekt zu machen und haben die Druckfahnen für diesen Texte immer dahin geschickt zu Neckermann, weil wir gesagt haben: Ehrlich, wenn wir das alleine machen müssen, müssen wir natürlich viel aggressiver dran gehen, als wenn Neckermann nach wie vor mitmacht. Ich habe gesagt: Ihr könnt alles machen, ihr könnt das Schiff halb haben, rechts, links, Packwort, Steuerwort heißt das ja in der Sprache. Ne? Oder oben, unten oder teilen uns die Zeit. Aber immer die Zeit heißt mindestens einer 3 Monate, der andere 3 Monate. Nicht immer 2 Wochen hier oder so. Ja. Naja, und dann war irgendwann ein Tag, wo sie sagten, erst an dem Tag könnten sie uns das sagen. Wollten auch vorher wirklich nichts rausrücken. Und an dem Tag, wir schickten dann immer unsere Druckfahnen hin. Das wurde ja damals noch alles gesetzt. Und dann schickte man das da irgendwie in Papier, in Kopie dahin. Oder vielleicht gab es auch damals schon Fax, glaube ich, die ersten. Jedenfalls, wir schickten das hin. Und dann war der Tag, an dem sie jetzt entscheiden sollten, ob sie mitmachen und wir Juniorpartner werden oder sie es alleine machen oder sie nur teilnehmen. Und dann kam an dem Tag ein Telex, das hieß, sie hätten Kenntnis davon bekommen, dass wir planen, mit der Maxim Gorki Reisen aufzulegen und dass wir auch planen würden, 2 ihrer Mitarbeiter bei uns zu beschäftigen und damit planen würden, mit den Mitarbeitern zu werben. Und sie würden uns auf die rechtliche Konsequenz darauf jetzt hinweisen, was passieren würde, wenn wir mit ihren Mitarbeitern werben. Die hatten da längst gekündigt, aber waren tatsächlich noch bei denen. Gut, da haben wir nochmal Glück gehabt. Da konnten wir schnell noch, bevor die Druckmaschine loslief, einfügen bei Phoenix ab 1.1.89 oder und sowas. Aber das war eine schwierige Zeit. Mit Beser habe ich mich danach aber wieder gut verstanden und durchaus für beide Verständnis, dass man manchmal im Leben ein bisschen härter sein muss, habe ich da gelernt.
Gut. Geschäft ist Geschäft.
Immer noch fand ich, man könnte es offener tun, aber Konzerne sind manchmal anders.
Ja, klar, klar. Und war das dann auch eine deiner skurrilsten Geschichten oder gibt es noch eine skurrilere, die du nochmal zum Preis geben möchtest?
Oh. Also wahrscheinlich, wenn wir jetzt was zu trinken dabei hätten, fielen mir noch erheblich skurrilere ein, ne? Auch schönere. Wir hatten mal irgendwann an Bord auf der Maxim Gorki die 9 Schönheitsköniginnen der Sowjetrepublik, aus den einzelnen Republiken.
Also, ja, das war ja was noch, für dich.
Das war also wunderbar, also ein schönes Bild. Ne? Und Monika meint heute noch, wenn ich das zeige, dass wäre vielleicht nicht mehr so, ich wäre dann nicht mehr so wie damals. Ne? Also das, es gab halt viele wirklich schöne Momente. Es war natürlich, als dann wir im Eismeer damals diesen Unfall hatten und wir alle Passagiere evakuieren mussten und alle glaubten, jetzt sind sie pleite. Ne? Und dass das nicht geschah, war schön. Es war übrigens auch besonders schön, dass keiner verletzt war und keiner
irgendwie. Sag mir nochmal, kleiner Reminder für mich und die Zuschauer.
Was ja, gut, das ist am 19. Juni 1989 sind wir vor Spitzbergen auf den Eisberg gefahren. Oh, okay. Das war damals in allen Medien, in allen Zeitungen, überall. Da warst du noch nicht geboren, das weiß ich. Ne? Und deshalb konntest du das noch nicht wissen.
Du Schander, du!
Und das war natürlich eine Zeit. Da übrigens sind wir. Wir haben damals allen Gästen, die dabei waren, gesagt, lebenslang 10%. Und da gibt es heute noch Gäste, die davon kommen und buchen. Mhm. Das ist bei uns die sogenannte Eisliste. Die stehen da drauf. Und ja, es gab also verschiedene Situationen. Es gab sehr schöne Momente. Es gab natürlich auch mal welche, die nicht ganz so toll waren. Aber im Prinzip hat es eigentlich immer Freude gemacht.
Ja, sehr schön. Und weil wir immer Monika ab und zu erwähnen und wir irgendwie die Zuhörer und Zuschauer noch im Dunkeln gelassen haben, Monika ist eine liebenswerte Frau, die Richterin ist oder Richterin war. Ja. Und weil wir das vorhin so überspielt haben, wie hast du sie denn kennengelernt? Hat sie dann auch mal mitgewirkt bei Phoenix Reisen?
Nein, also das wird jetzt eine längere Geschichte.
Ach so.
Jeder hat natürlich gesagt, wenn die hören, Monika ist Juristin, hat die immer gesagt, arbeiten Sie in der Firma Ihres Mannes. Nein, nie. Ne? Ich habe am 8.8.1980 habe ich mal irgendwo Eigentumswohnungen gekauft und der Verkäufer verkaufte gleichzeitig eine Wohnung an seine Tochter. Es war ein Ehepaar, einer an die Tochter, war so ein Bauunternehmerpaar und einer an die Tochter und einer an mich. Und dann hat der Notar gesagt, machen wir doch den Termin in einem, dann kann man das da gut müssen wir nicht so viel vorlesen. Aber gut, machen wir das. Es war ein nettes, hübsches Mädel, die war auch so etwa in meinem Alter. Also es sah so von weitem aus wie so Sohn mit Schwiegertochter oder Tochter mit Schwiegersohn. Gut, wir haben dann den Termin gemacht und alles ging durch. Und irgendwann zum Schluss sagt der Notar, waren Sie auf dem Acker? Das war mein Internat. Ich sage, ja, da war ich. Und ja, waren Sie denn dann? Und ja, ja. Ne? Und irgendwann sage ich, das können Sie doch nicht wissen, Sie sind doch älter. Ne? Meinte, ja, aber er hätte eine Assessorin, die hätte sich an mich erinnert.
Ach, witzig.
Und da habe ich gesagt, ja, warum sagt die denn nichts? Ich sagte, das ist ja da, Sie können ja hingehen. Okay, Monika hatte mich gesehen, als ich da dieses Wartezimmer hatte, so eine Glasscheibe. Und ich hatte vorher gesehen, wie da ein hübsches Mädchen hin und her lief und hatte das so von der Seite gesehen. Aber die hatte mich gesehen und dem Notar, den sie gut kannte, gesagt, hör mal, den kenne ich, den habe ich aus der Schulzeit. Ich war damals Bezirksschulsprecher und sie war Schulsprecherin ihrer Schule. Und auf den Bezirksschulsprecherversammlungen saß ich vorne und sie war eine von den 40, 50 Schulsprecher aus dem Bereich. Da hatte sie mich kennengelernt, aber wir hatten da nie miteinander ernsthaft gesprochen. Aber sie hatte sich an mich erinnert.
Oh.
Und ja, da bin ich danach hin, habe mit ihr geplaudert. Sie flog den nächsten Tag mit ihrem Verlobten nach Mexiko für 6 Wochen. Und ich habe mir gesagt, dann gib mir doch mal die Telefonnummer, dann telefonieren wir mal, wenn du zurück bist und so. Und habe an dem Tag, das hat sie lange nicht geglaubt, in meiner Stammkneipe meinen Freunden gesagt, ich habe heute meine zukünftige Frau kennengelernt.
Oh. Mein Gott, Hans, was du eine gute Intuition hast.
Also einmal im Leben war sie wirklich gut. Der Einzige, ich muss immer wieder sagen, die Monika ist eine tolle Frau. Ich bin sehr, wir sind ja jetzt immerhin 40 Jahre verheiratet und kennen uns 42 Jahre, wie man leicht nachrechnen kann. Monika mich länger, weil da waren 8 Jahre vorher schon. Aber die Zeit hat sie durchaus auch anders verbracht. Nicht weinend, dass ich mich nicht um sie kümmerte, das gar nicht. Also die Zeit, da kann ich nur sagen, habe ich Glück gehabt, die richtige Frau zu finden. Manchmal habe ich Zweifel daran, dass die mich geheiratet hat. Dann kann sie doch nicht so klug sein. Aber dann kann ich gut mitleben.
Sag mal, und da muss ich dann auch nochmal nach dem Geheimrezept fragen, weil das ist ja, ich meine, das ist ja einfach, es ist ja klar, lernt man den richtigen Partner auf der einen Seite kennen, den richtigen, aber es bedeutet ja auch, ich will nicht sagen Arbeit, das hört sich so schwer an, aber es bedarf einer Haltung und auch eines offenen Mindsets, glaube ich, weil jeder ja irgendwie unterschiedlich ist. Gibt es da irgendwas, was du für dich gesagt hast, Mensch, das kann ich eigentlich den jungen Gören heutzutage mal nochmal als Erfahrungswert mitgeben, warum unsere Ehe nach wie vor so lebendig und so fröhlich und einfach auch hält?
Also die Monika hat mir verboten, da den alten Mann zu markieren und oder zu outen und über sowas zu sprechen. Ich meine, es war ja eine andere Zeit. Ne? Ich meine, 68, das werden viele ja nur aus irgendwelchen Zeitungen kennen. 68 war das Motto, wer zweimal mit derselben Band gehört schon zum Establishment. Und das war ja auch durchaus so, dass es Menschen gab, die so lebten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wir waren, und für mich die Idee zu heiraten, die war, das hätte ich für völlig pervers gehalten. So was macht man doch nicht. Gut, man kann im Leben dazulernen. Und ich glaube, was man, also wenn ich einem sagen sollte, was muss man machen, man muss einfach sein Paar, muss erstens den richtigen finden. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und dann muss man einfach akzeptieren, dass der aber immer noch, immer, jederzeit ein selbstständiger Mensch ist, der tun und lassen kann, was er will. Und wo ich mich auch so benehmen muss, dass die gerne bei mir bleibt. Und wenn das gelingt, hat man schon ein bisschen was, hat schon ein bisschen was geholfen. Auch dann kann es noch schief gehen, weil es mögen irgendwie, ich sage ja immer, vielleicht lernt dann meine Frau irgendwann den tollen Bademeister kennen oder Fitnessstudio oder so. Ne? Also, aber man muss einfach wissen, dass man jeden Tag so probiert und ihn so macht, dass man sich darüber freut, den nächsten Tag genauso weiterzumachen.
Das ist schön. Das ist ein schönes Bild, weil das ist so stimmig, weil wir Dinge halt auch gerne so selbstverständlich nehmen. Ne? Und das ist eine Sache, die wie auch letztendlich auch das Leben oder jeden Moment sich klar zu machen, dass der halt auch morgen nicht mehr sein kann. Und wenn du das klar hast und auch verinnerlicht hast, ich glaube, da ist, hast du sehr viel Lebensweisheit gewonnen und kannst auch mit einer entsprechenden Haltung durchs Leben gehen.
Also und man muss vor allem lernen, dass man selber nicht das Wichtigste im Universum ist. Fällt mir sehr schwer. Aber,
oh, wie eine schöne Selbsterkenntnis, lieber Hans. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Hans.
Haben wir jetzt überzogen und du musst einen Haufen rausschneiden, ne?
Nein. Das wird eins und eins da rausgehen in den Orbit. Um Gottes Willen, nein. Alles gut. Das war aber so spannend und so vielseitig. Und es war wirklich sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank dafür.
Hat mir Spaß gemacht, danke.
Das freut mich. Und dann einen virtuellen Hack.
Ja, und ich muss natürlich sehen, dass ich nächstes Mal, dein Bild ist ja viel besser. Gut, das liegt auch daran, dass du natürlich, ne? Und, aber es ist auch mit dem Hintergrund und so, ich glaube, da muss ich arbeiten.
Nee, ich finde es, aber das ist sehr authentisch. Also ich finde es gut. Alles gut. Also.
Okay, gut. Ich könnte ein Phönixlobe im Hintergrund einblenden, aber nein, das wollte ich nicht.
Ne? Nein, genau, das bist du auch nicht. Okay. Also, dann lass es dir gut gehen. Lieben Gruß an Monika.
Danke.
Lieben Gruß an die Firma. Lieben Gruß an Benjamin. Und dann auf
Benjamin ist in Urlaub. Ich muss deshalb ein bisschen mehr arbeiten.
Ja. Ach so, okay. Alles klar. Gut, ciao, ciao.
Ciao.